Fotografie neu denken, der Podcast.
Ja, moin zusammen und herzlich willkommen. Mein Name ist Andy Scholz. Endlich wieder eine Episode mit einem Interviewpartner von Auge zu Auge sozusagen. Nach diversen Episoden, die sich ergeben haben durch das Internationale Festival Fotografischer Bilder, durch das Lagassili Baden Fotofestival in Baden bei Wien und durch den Deutschen Fotobuchpreis, ist es mal wieder sehr angenehm, sich auf nur eine Person zu konzentrieren. Also mir geht es zumindest so. Kommen wir damit zum heutigen Thema. Heute geht es nämlich um Thomas Nolte, der mir von Wolfgang Ulrich empfohlen wurde. Nicht nur, weil auch er beim Wagenbach Verlag ein Buch herausgebracht hat, sondern weil das Thema mich sofort interessiert hat. Denn das wurde während meines Studiums bereits immer wieder heiß diskutiert. Und die Frage ist, welche Bedeutung es heute noch hat und haben kann. Es geht um Stockfotografie und was das mit dem Spätkapitalismus zu tun hat, das hören wir gleich. Ja, Thomas Nolte, mit dem ich gleich sprechen werde, studierte Germanistik und interkulturelle deutsch-französische Studien in Marburg, Toulouse, Aix-en-Provence und Tübingen. Anschließend promovierte er in Tübingen und Aix-en-Provence zum Thema Unterhaltungstheater des 19. Jahrhunderts. Darauf geht er gleich auch kurz ein, was das mit dem Thema zu tun hat. Und im März 2024 erschien sein Buch mit dem Titel Stockfotografie, Pathosformeln des Spätkapitalismus. Erschienen ist das Ganze in der Reihe Digitale Bildkulturen im Wagenbach Verlag. Aktuell arbeitet er als Redakteur mehrerer Fachzeitschriften und ist als freier Autor tätig. Hören wir aber jetzt mal direkt rein, was er selber erzählt hat. Hallo Thomas, herzlich willkommen zu meinem Podcast und ich freue mich auf das Gespräch.
Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr, an dem Podcast teilzunehmen.
Ja, sehr, sehr gerne. Erzähl uns noch mal kurz, was hast du so gemacht und wo bist du jetzt?
Ursprünglich habe ich Germanistik studiert und dann habe ich einen deutsch-französischen Studiengang gemacht, also ich gerne nach Frankreich wollte und habe dann deutsch-französische Studien gemacht. Da war ich in Aix-en-Provence und dann bin ich auch in nach Tübingen gekommen deshalb, weil die haben so eine Kooperation. Das ist der Grund, warum ich da gelandet bin. Und dieser Studiengang, da gibt es noch einen Promotionskolleg. Da habe ich dann dran teilgenommen und habe promoviert. Und zwar zum Unterhaltungstheater in Wien und in Paris im 19. Jahrhundert. Für mich war da auch echt das ursprüngliche Interesse, das, also wenn man in Deutschland schaut, irgendwie nach Komödien, dann hat man es immer erstmal so mit so ehrwürdigen Sachen zu tun, mehr oder weniger. Also dann liest man Kleist und so ein Kram. Das ist natürlich großartig, aber was mich interessiert hat, ist so ein bisschen so der Schmutz und das Zeugs, was man, weiß ich nicht, wo man sitzt und was einen sozusagen so an den Eingeweiden packt. So. Deshalb habe ich mich vor allem in Frankreich mit dem Vaudeville beschäftigt und in Wien mit dem Vorstadttheater. Und das ist eben so ein, es ist mittlerweile schon ein bisschen renommierter, etablierter. Es gibt auch historisch-kritische Ausgaben dazu und so. Aber es hat immer noch eher so einen Stellenwert, dass es so ein, also eher Unterhaltungsliteratur. Es ist eben jetzt nicht Goethe oder Kleist oder so, sondern hat eher so ein, also ist eher im Bereich der Unterhaltungsliteratur, eher was Einfacheres. Und ich habe mich in der Arbeit dann viel mit so, mit so kleinen Details beschäftigt. Also weil man hat ja im Komischen, spielt sich ja oft an so alltäglichen, trivialen Sachen ab. Und das ist das, was ich so untersucht habe, dass ich mich dann mit Alltagsgeschichten auseinandergesetzt habe. Und da dann auch so ein, ich glaube, man sagt so, so einen materialistischen Ansatz ein bisschen gehabt habe. Also wenn dann im Stück gewisse Gegenstände vorkamen oder so, bin ich dem nachgegangen, um zu schauen, was hat es damit eigentlich auf sich. So. Und das Interessante ist, dass ich dann gerade in diesen trivialen Gegenständen, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn man einen Regenschirm nimmt oder ein Taschentuch oder so, wenn man dem nachgeht, dass sich da eine ganze Welt auftut. Weil das sind erstmal Dinge, die uns alltäglich oder vertraut vorkommen, aber die zu der Zeit eine ganz besondere Bedeutung hatten und sich da eine ganze Welt auftut. Und das war so ein bisschen der Ansatz. Und ich habe und natürlich ist diese Kultur des Unterhaltungstheaters, die ist ja auch, also sehr intermedial, weil das auch über, also gerade in Wien sind, gibt es dann sehr viele Zeitschriften, wo dann zu jedem Stück Lithografien zu erscheinen und so. Und deshalb auch mich mit Bildern ein Stück weit auseinandergesetzt und habe. Und in der in meinem Stockfotografiebuch habe ich auch eine Bildserie benutzt, die ich auch in meiner DIS benutzt habe. Ja, genau.
Ja, und da würde ich jetzt gerne nochmal ein bisschen einhaken, weil das stand auch, glaube ich, auf dem Klappentext oder irgendwo habe ich es gelesen, dass sozusagen du dann auch oder der Vergleich gezogen wurde von Stockfotografie, was bis in das 19. Jahrhundert zurückreicht.
Nee, mit Fotografie habe ich tatsächlich nicht so wirklich rumgewerkelt, sondern tatsächlich mit Lithografien dann. Und ob es jetzt Stockfotografie im 19. Jahrhundert gab, das ist immer so eine Frage der Definition. Also weil den Begriff gab es nicht, der ist erst später aufgekommen natürlich. Aber wenn man dann sozusagen nach der Idee oder von Stockfotografie nachguckt, dann kann man es natürlich viel früher schon ansetzen. Und das ist ja auch, also schreibe ich auch in meinem Buch, also in einem Stockfotografiebuch, dass es eigentlich in der Stockfotografieforschung nicht so einen wirklichen Konsens gibt, wann fängt Stockfotografie eigentlich an. Aber man findet Vorläufer bis ins 19. Jahrhundert zurück. Aber das heißt natürlich noch nicht Stockfotografie, aber dieses Modell, dass man Bilder auf Vorrat anfertigt, das ist etwas, was es schon im 19. Jahrhundert gibt und das ist auch etwas, was schon in der Lithografie stattfindet. Und das ist auch dieses Bild, was ich benutzt habe, dass es, ich glaube sogar schon im 18. Jahrhundert, dass es dann gewisse generische Szenen gab oder also gewisse Ereignisse, die immer passiert sind, wie ein König besucht eine Stadt oder es findet eine Schlacht statt. Und diese Sachen wurden schon auf Vorrat als Lithografie, also gewisse Druckstöcke angefertigt, damit man weiß, okay, wenn das jetzt passiert ist, können wir die wieder hervorziehen und benutzen. Und das ist ja vom Prinzip ein ähnliches wie Stockfotografie.
Jetzt haben wir schon die ganze Zeit auch das Buch so indirekt erwähnt. Jetzt sag nochmal, wie heißt das Buch genau, worum geht's?
Das Buch heißt Stockfotografie und das hat den Untertitel Pathos, Formeln des Spätkapitalismus. Da werden wir gleich noch drauf wahrscheinlich zu sprechen kommen. Das ist im Wagenbach Verlag erschienen und zwar in der Reihe Digitale Bildkulturen. Genau, tja, und ich finde es immer selbst als Autor dann ganz schwierig zu sagen, um was geht es eigentlich in meinem Buch, aber es ist also erstmal eine Definition, was das ist, dann ist ein kleiner historischer Überblick so vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart und vor allem gerade wie die Stockfotografie, das ist ja findet ja in einem kommerziellen Rahmen statt. Und das ist ja oft, wenn man sich mit Fotografie oder Kunst beschäftigt, spielt das ja eher nicht so eine Rolle. Und bei Stockfotografie ist eigentlich die Stockfotografie definiert sich dadurch, durch das kommerzielle Umfeld, in dem es sich bewegt. Genau, das mache ich dann so ein bisschen. Und dann versuche ich so ein bisschen zu greifen, was es mit der Stockfotografie auf sich hat und was sich daran zeigt. Und dann gebe ich auch einen Ausblick, also natürlich auf die Meme-Kultur. In der Meme-Kultur wird Stockfotografie viel verwendet. Also viele Memes, die bekannt sind, wie dieses Distracted Boyfriend oder Hide the Pain Herald, sind ursprünglich Stockfotos, die dann von der Meme-Kultur aufgegriffen wurden. Und dann zum Ende gehe ich dann noch auf KI ein. Und ja, das hatte auch so ein bisschen den Hintergrund, dass ich angefangen habe, mich mit Stockfotos auseinanderzusetzen. Dann kam diese KI-Welle und ich gedacht habe, was ich hier mache, ist total antiquiert. Das interessiert keinen Menschen mehr. Und dann gemerkt habe, weil Stockfotografie im Gegensatz oder im Vergleich zu KI einfach total antiquiert wirkt. Und deshalb ist das Buch auch so ein bisschen ein Abgesang auf die Stockfotografie, weil ich den Eindruck habe, durch diese KI-Bilder wird die Stockfotografie mehr oder weniger eigentlich überflüssig. Aber mit dem geschärften Blick von KI auf Stockfotografie ist es dann doch eben ganz interessant, weil viele Bilder viele KI-Bildgeneratoren natürlich Stockfotos benutzen.
Ja, da müssen wir natürlich jetzt auch nochmal reingucken, wie definierst du denn eigentlich Stockfotografie?
Also Stockfotografie sind ja erstmal Bilder, die auf Vorrat produziert werden und daher kommt ja auch der Begriff, also in Stock auf Englisch, heißt dann auf Vorrat und dass man Bilder, also für einen zukünftigen Gebrauchszusammenhang für ein Bild irgendwie sich überlegt und dafür schon mal Bilder anfertigt. So. Also in meinem Buch mache ich zum Beispiel, fange ich an mit dem Beispiel, jemand, der jetzt für eine Apothekenzeitschrift arbeitet und dann hat man einen Artikel zu Heuschnupfen, weil der Sommer wieder anfängt und dann kann man irgendwie, guckt man in diesen Bilddatenbanken und sucht nach Bildern, die passen. Da kann man sich alles Mögliche vorstellen, eine Wiese, jemand, der sich die Nase putzt, alles Mögliche. So, und das sind dann eben Sachen, dass man einen zukünftigen Verwendungszweck schon mal antizipiert und dafür Bilder anfertigt. Und aus diesem Funktionszusammenhang entsteht dann eine eigene Ästhetik, weil dann diese Bilder, die müssen ja möglichst bedeutungsoffen sein, damit man sie in verschiedenen Kontexten verwenden kann. Also, und das ist ja auch interessant. Also ich finde, über Stockfotografie ist es so negativ Folie eigentlich von dem, was man eigentlich als Kunst definiert. Und man darüber eigentlich, also über das Negativ der Stockfotografie, einen genaueren Begriff eigentlich herauskriegt, was sind eigentlich künstlerisch wertvolle Bilder oder so. Und bei der Stockfotografie ist es zum Beispiel so, die haben keine eigene Dichte oder so, die Bilder. Also wenn ich jetzt ein Foto habe, was jetzt künstlerisch wertvoll ist, das sind dann ja Bilder, die eine Bedeutungsvielfalt haben, die kann ich mir immer wieder anschauen. Und da ist das Punktum von Barth, was er beschreibt und solche Geschichten. Und diese Bilder von der Stockfotografie, die verzichten systematisch auf dieses alles, weil die ja, also es ist Gebrauchsware und die sollen möglichst in möglichst vielen Kontexten verwendet werden.
Ja, interessant, ne? Diese Bedeutungsoffenheit, die da auf jeden Fall mitspielt und die da drin sein muss in diesen Bildern. Das sind ja sozusagen hybride Bilder, wenn man so will, die für verschiedene Dinge funktionieren müssen. Das wollte irgendwie nie jemand machen. Im Studium haben wir das immer besprochen irgendwie und darüber geredet natürlich. Das wollte aber keiner machen, bis dann irgendwann mal jemand das doch gemacht hat und gesagt hat, da kann man doch eine ganze Menge Geld mit verdienen.
Dann, was ich in meiner, also dann ganz interessant fand, ist so, dass es, obwohl das ja sozusagen das die andere Seite der Kunst ist, dass es dann doch ganz viele interessante Parallelen eigentlich gibt. Also ich in dem Buch dann so ein bisschen zeige, also Stockfotografie eigentlich entsteht es, also dass es dann ein richtiger eigener Markt wird und sich herausbildet, ist erst in den 1970er Jahren. Und das hängt auch eng damit zusammen, mit der Wirtschaftskrise zu der Zeit, und dass sich dann die eigenen Magazine, die können sich keine FotografInnen mehr leisten und deshalb auf Stockfotografie zurückgreifen. Aber gleichzeitig in den 70er Jahren ist natürlich auch so, wo anfängt postmoderne Theorie und so, und wo man dann anfängt, die sogenannte Stage Photography, also gestellte Fotos macht, also wo es eben nicht mehr darum geht, wie man es aus der Street Photography kennt, dass man jetzt eine Szene einfängt, eine einmalige, und sich da dann das, was man lange Zeit der Fotografie zugeschrieben hat, dass sie irgendwie etwas Einmaliges, etwas Zufälliges festhält. Das ist ja etwas, was die Fotografie ab den 70er Jahren dann negiert. Also wenn man sagt, so dieses postmoderne Denken, es ist sowieso alles inszeniert, und dass diese Vorstellung von der Street Photography, dass man jetzt etwas Einmaliges festhalten kann, dass die eigentlich auch antiquiert ist, weil wir leben in einer Welt, die zum Bild geworden ist, und wenn man diese Bilder fotografiert, wiederholt man das eigentlich nur. Und dann gibt es ja sie, also Sidney Sherman und Jeff Wall und solche Leute, die dann diese Stage Photography mit anfangen. Und das ist ja interessanterweise zum einen zeitgleich mit dem mit der Herausbildung der Stockfotografie und ja auch von der Idee in gewisser Weise, also was heißt von der Idee, aber es sind gestellte Bilder, die man anfertigt. So. Und das fand ich interessant, dass es da so gewisse Parallelen dann doch irgendwie gibt.
Jetzt kann man das ja auch super nochmal mit der aktuellen Diskussion verbinden. Gab es denn eigentlich auch dann so die Bestrebungen, oder ist es dann aufgefallen, dass es dann Leute gab, die nur noch Stockfotografie gemacht haben und dann möglicherweise den anderen Fotografen dann irgendwie die Aufträge weggenommen haben, quasi sozusagen, weil sie dann die Bilder ja gemacht hatten, die jetzt keiner gemacht hat, der dann losgeschickt wurde?
Jein. Also die Sache ist ja die, dass man vorher, also ja gut, Stockfotografie hat nach wie vor einen schlechten Ruf, aber bis in die 70er Jahre war eigentlich Stockfotografie, dass man jetzt Bilder benutzt hat, die man sonst nicht verwendet hat. Also wenn man jetzt irgendwie ein Fotoshooting hatte und dann hat man irgendwie die nicht guten Bilder aussortiert und die hat man als Stockfotografie weiterverkauft. Und da war eigentlich Stockfotografie war einfach also Schrott. Und dass ab den 70er Jahren, wo dann die FotografInnen dann händeringend nach Anstellung gesucht haben, die haben dann Stockfotografie gemacht. Also es gibt eine Stockagentur, die damit mehr oder weniger das ins Leben gerufen hat. Und bei der war gerade, dass die Leute alle total verwundert waren von wegen, wie, das ist Stockfotografie und es ist qualitativ gut. Also dass eigentlich dann die FotografInnen angefangen haben, eben für die Stockfotografie zu arbeiten. Und das ist ja etwas, was du auch eben gesagt hast, dass du gesagt hast, nach dem Studium haben die Leute dann auch, also eigentlich fanden sie Stockfotografie doof, aber da war eben das Geld und haben dann gezwungenermaßen damit weitergemacht.
Jetzt würde ich gerne mal nochmal diesen historischen Ablauf nochmal so ein bisschen rekapitulieren. Versuch das mal so ein bisschen in so eine Reihenfolge zu bringen, wie das gelaufen ist bis heute.
Also wie schon gesagt, in der Frühphase, das ist alles so ein bisschen diffus, da hat man noch viel aufzuarbeiten, also bis in die 70er Jahre ist eigentlich schwierig, also weil es gab dann natürlich, also dass es da noch nicht genau den Begriff gibt, und dann gibt es, teilweise gibt es dann Bildagenturen, die beliefern und dieses Modell schon haben und so weiter, und natürlich gab es auch schon in den 20er, 30er Jahren dann Bildarchive, die dann als Stockfotografie teilweise benutzt wurden, im Prinzip her. Aber da ist es relativ schwer, da jetzt einzusteigen oder das jetzt ganz klar rauszuarbeiten. So. Und ab den 70er Jahren, wie schon gesagt, fängt es dann an, dass Stockagenturen anfangen. Und das Interessante ist, also mein Buch ist ja auch in der Reihe Digitale Bildkulturen erschienen, dass es einen engen Konnex eigentlich gibt zwischen der Herausbildung des Internets und der Stockfotografie. Beziehungsweise ist es so, dass das Internet der Stockfotografie dann nochmal einen Auftrieb gibt. Und das versuche ich im ersten Kapitel ein wenig zu zeigen. Also dass es dann, dass diese Bilder der Stockfotografie digitalisiert werden. Das findet in den 90er Jahren statt. Das ist dann Corbis und Getty Images, die beide wittern, okay, die Technologie der Zukunft wird das Internet sein und Digitalisierung, und wir digitalisieren jetzt diese ganzen Bildbestände. Das heißt, bevor sich das Internet eigentlich durchsetzt, sodass es jeder benutzt, wie es heute ist, oder also ab den Nullerjahren, auch wenn ich mich so erinnere, da hatte plötzlich irgendwie, war das Internet auch für jemand Normalsterblichen zugänglich. Und da waren diese ganzen Bestände schon digitalisiert und konnten dann eingespeist werden. Und dann gibt es verschiedene Entwicklungen ab den 90er Jahren. Und zwar ist es so, dass ab den Nullerjahren, erinnert man sich ja auch noch dran, da war ja so ein bisschen so der wilde Westen im Internet und alles war umsonst. Und auch so dieses, was ja damals das Versprechen des Internets war, dass ich als User gleichzeitig auch Sachen einspeisen kann, MySpace und was es da alles gab. Und das gab es ja auch in der Bildkultur. Und da gab es dann so sehr viele Plattformen, wo dann Leute auch Stockfotos selbst herstellen und hochladen. Das ist dann die Microstock-Fotografie, und die zeichnet sich dadurch aus, dass sie teilweise umsonst ist oder damals zu der Zeit umsonst war, qualitativ zwar nicht so wertvoll, aber da auch ist, also ist. Und da sieht man, es bildet sich ein neuer Zweig der Stockfotografie raus, und das geht Hand in Hand mit der Entwicklung des Internets. Und dann hat man ja die Nullerjahre über, hat man dann so diese Monopolisierungstendenzen des Internets so, und da ist es so, dass diese ganzen kleinen Stockfoto-Firmen werden aufgekauft von Corbis und Getty Image, die sich nach und nach diese Sachen einverleiben und es dann eigentlich zwei große Player auf dem Markt gibt. Und das ist ja auch etwas, also wenn ich eben gesagt habe, es gab den Wilden Westen, und dann kommen ja diese ganzen Pioneers und versuchen, das Internet zu kommerzialisieren, und das ist auch etwas, was in der Stockfotografie passiert. Und dann ist ja jetzt aktuell, oder also 2016 ganz interessant, dass es dann den großen Deal gab, dass eigentlich die großen Kontrahenten, also Corbis und Getty Images, dass es das nicht mehr gibt, weil, ich hoffe, ich erinnere mich noch richtig dran, aber das ist dann die Visual China Group, dass die Corbis aufkauft und es dann nur noch Getty Images gibt, und die Getty Images ist für den US-amerikanischen Markt zuständig, und den Vertrieb der Bilder von Getty Images läuft auch über die Visual China Group. Und das ist ja auch etwas, was man immer sagt, wie sich die Entwicklung des Internets und auch der Digitalität weiterentwickelt, dass China immer wichtiger wird. Und das lässt sich auch an der Stockfotografie ablesen ein Stück weit. Naja, und jetzt könnte man natürlich die Schraube noch weiter drehen und sagen, na gut, jetzt haben wir KI-Bilder, und wenn man sich heute durch Datenbanken durchklickt von Stockagenturen, die meisten akzeptieren mittlerweile KI-generierte Bilder. Das meiste ist ja KI-generiertes Zeugs, was man da hat. So. Und das heißt, da ist eben ein enger Connex zwischen der Entwicklung des Internets und der Stockfotografie.
Ja, das müsste dann ja boomen, oder? Jetzt kann man ja einfach hingehen und dann quasi bilderweise Bilder produzieren lassen von der KI.
Ja, beziehungsweise ist die Geschichte ja die, du sagtest ja vorhin, man muss ja eigentlich bei der Stockfotografie ein Bild machen, was möglichst bedeutungsoffen ist und in möglichst vielen Kontexten funktioniert. Und also Wolfgang Ulrich hat sich in den Nullerjahren, hat er mehrere Texte zur Stockfotografie geschrieben, und da sagt er, ohne zu wissen, dass es mal KI geben wird, was die Stockfotografie eigentlich sucht, ist ein Joker, ist ein Bild, eigentlich was in jedem Kontext funktioniert. Und das ist ja eigentlich etwas, was diese KI-Bildgeneratoren eigentlich dann einlösen, weil ich kann mich dann als User da hinsetzen und kann mir mein Bild prompten und habe eigentlich das Bild. Ich brauche diese Agenturen eigentlich gar nicht mehr, sondern ich kann mir das Bild einfach, ja, kann Heuschnupfen eingeben und gucken, was bei rauskommt. So. Ja. Wobei man da ja auch immer noch anmerken muss, dass dieses Prompten ist ja auch nicht so einfach, und das ist, also Prompt Design ist ja auch ein eigenes Ding, so einfach ist es nicht. Aber das eigentlich von der Idee her, eigentlich über die KI-Bildgenerierung, man eigentlich das perfekte Stockfoto hat, ja.
Das klingt ja wie ein Eldorado fast schon.
Ja, also da habe ich jetzt nicht wirklich viel zu recherchiert. Ich habe so ein bisschen Einsichten. Also es gibt ja zum einen gibt's diese ganzen Rechtsstreitigkeiten, also dass dann ja Adobe Bilder an. Also Adobe hat ja einen eigenen Bildgenerator entwickelt. Ich glaube, ich habe es schon länger nicht mehr nachgeguckt, aber den gibt es in der Beta-Version. Ich weiß nicht, ob es den mittlerweile richtig gibt, aber die Stockfotoagenturen gucken ja, wie sie überleben können. Und das machen sie unter anderem, indem sie Bildgeneratoren anbieten und Daten, und dafür benutzen sie dann ihr eigenes Bildmaterial, um die KI zu trainieren. Und da haben sich dann die FotografInnen darüber aufgeregt, dass sie davon ja eigentlich nichts haben. Und da ist das letzte Mal, als ich nachgeschaut habe, war, dass Adobe auf diesen Vorwurf reagiert hat und gesagt hat, ja, wir finden ein Entlohnungssystem dafür und werden das irgendwie klären. Aber da gab es ja viele Streitigkeiten. Und sonst, das habe ich nur, ich habe mit jemand anderes gesprochen in einem Podcast, und der hatte auch einen Stockfotografen da gehabt. Und der sagte wiederum, dass er mittlerweile zur KI-Bildgenerierung übergegangen ist. Also dass er, also diese Sache, dass ich jetzt bei der Stockfotografie ist ja, man überlegt sich so, was sind die Trends demnächst und macht dafür schon mal Bilder, antizipiert die Zukunft. Und das war zu einer Zeit, als wir gesprochen haben, da war gerade diese Cannabis-Legalisierung absehbar, und der hat angefangen, lauter Bilder zu prompten, wo es um Cannabis-Legalisierung geht, so, aber eben keine Fotos gemacht, sondern gepromptet so. Und da stellen auch wieder die StockfotografInnen dann um.
Jetzt liegt mir doch mal so, das habe ich vorhin vergessen am Anfang zu fragen, wie würdest du dich denn eigentlich selber bezeichnen? Bist du Medienwissenschaftler? Bist du Bildwissenschaftler? Wie würdest du dich selber beschreiben als Theoretiker sozusagen?
Ich würde ja eigentlich sagen, also ich komme aus der Literaturwissenschaft, war mal sehr theorieaffin, darüber auch natürlich ein Interesse an der, also ich war ja schon immer an der Fotografie interessiert, aber es gibt natürlich tolle theoretische Texte zur Fotografie und Leute, die mir wichtig sind, Krakauer, Benjamin, Roland Barth, das sind ja Leute, die haben die wichtigen Texte zur Fotografie geschrieben so, und darüber dann da gelandet, und ich sagen würde, ich Literaturwissenschaftler, Kulturwissenschaftler.
Was ist denn dann die Stockfotografie? Ist es ein kulturell-philosophisches Phänomen oder ist es ein fotografisch-bildnerisches Phänomen?
Naja, es ist natürlich beides irgendwie. Also natürlich ist es ein Kulturphänomen und vielleicht, und aber auch ein Fotophänomen. Aber ja, also was mich zum einen an der Stockfotografie sehr interessiert hat, also es ist zu einer Zeit, habe ich mich damit auseinandergesetzt, als ich mich sehr so mit Kapitalismustheorien viel auseinandergesetzt habe. Und das ist auch etwas, was man an der Stockfotografie sehr gut ablesen kann. Also dass sich darüber die Entwicklung des Kapitalismus sehr gut abbilden lässt. Also wie schon gesagt, die Hochphase oder die Geburtsstunde der Stockfotografie geht ja eigentlich mit der Wirtschaftskrise ab den 70er Jahren einher. Und da findet ja auch eine Umstellung des Wirtschaftssystems nach einem neoliberalen Gedankengut statt. Und die Stockfotografie bedient eigentlich oder funktioniert nach neoliberalen Mustern. Genau, und deshalb ich die Stockfotografie vor allem interessant finde, weil sich da viel so Kapitalismus, Entwicklung des Kapitalismus ablesen lässt. Und vielleicht noch einen zweiten Punkt, wo dann mein literaturwissenschaftlicher Background geholfen hat. Wir hatten ja am Anfang gesagt, die Stockfotografie, die muss bedeutungsoffen sein. Und letztendlich ist es ja so, oder ich schreibe am Anfang in meinem Buch, dass die Stockfotografie, dass sie sich also aus zwei Polen zusammensetzt, also zwei entgegengesetzte Endungen. Und das eine ist, dass die Stockfotografie möglichst bedeutungsoffen sein soll, aber wenn ich jetzt ein Bild habe, was überall funktioniert, dann hat es ja keinen Nutzen mehr. Und dass die Stockfotografie zum anderen muss sie etwas illustrieren, also etwas zeigen, damit ich, wenn ich etwas suche oder mich da durchscrolle, damit ich einen Kaufanreiz habe, muss an dem Bild sein, damit ich es trotzdem kaufe. Und das ist etwas, was über die Sprache geht, weil Stockfotos Konzepte veranschaulichen. Und das sind Bilder, die eigentlich über die Sprache funktionieren, also über etwas Sprachliches. Und es gibt ja gerade in der Bildwissenschaft gibt es ja also viele Debatten über was ist Text, was ist Bild. Und die Stockfotografie sind eigentlich Bilder, deren Verankerung eigentlich in der Sprache ist. Und das erklärt auch, warum sie im Internet so gut funktionieren, weil das Internet ist ja eigentlich ein etwas, was der Distribution folgt. Und es ist ja wichtig, im Internet Sachen aufzufinden. Und das funktioniert natürlich über Sprache. Natürlich gibt es mittlerweile auch Bildsuche und so. Aber die Stockfotos, das sind ja Bilder. Wenn ich die hochladen will auf einer Plattform, muss ich ja vorher die verschlagworten. Und wenn ich mich in der Bilddatenbank bewege, auf jeden Fall bis vor kurzem war es so, funktioniert das ja alles über Sprache. Und das ist etwas, warum diese Stockfotos auch in diesem KI-Bild, im Umfeld der KI so gut funktionieren, weil das sind ja auch Prompts und ich über Sprache ein Bild mache. Und dass ich diese Stockfotos auch wiederum gut damit KI trainieren kann, weil ich schon Bilder habe, die verschlagwortet sind und dadurch die sich dann gut da einspeisen lassen. Und genau, und das ist so der Hintergrund, wo ich vielleicht als Literaturwissenschaftler dann nochmal einen anderen Blick drauf habe, weil das Bilder sind, die eigentlich an der Sprache hängen.
Ja, das heißt ja, wenn ich jetzt die Kategorie Familie eingebe und da jetzt ein Bild suche, dann werden mir vielleicht 3-4 Bilder vorgeschlagen, wo ich mir dann eins aussuchen kann, zum Beispiel.
Genau, und ich glaube, es ist, also man kann erstmal sagen, es ist eigentlich ergibt sich das aus der Sache oder es ist logisch, dass, weil diese KI-Sachen werden mit Stockfotos trainiert und natürlich kommt dann, was bei rauskommt, ist die Ästhetik der Stockfotografie wird reproduziert. Und das ist auch etwas, da hatte ich am Anfang gesagt, dass ich mich mit Stockfotografie auseinandergesetzt habe. Dann kam diese KI auf und ich gedacht habe, na gut, das ist total alt oder altbacken, was soll man sich mit Stockfotografie beschäftigen? Und dann gedacht habe, oder meine These war so ein bisschen, die ich herausgearbeitet habe, war, naja, eigentlich wird die Ästhetik der Stockfotografie in der KI, obwohl das Geschäftsmodell wahrscheinlich nicht mehr so lukrativ ist, wird aber die Ästhetik der Stockfotografie, die wird erhalten bleiben in den KI-Bildern. Aber ich glaube, es ist eben nicht nur also die Tatsache, dass diese Bilder trainiert wurden mit diesen KIs, sondern wahrscheinlich ist auch, dass es ein ähnliches Prinzip ist. Also die Stockfotografie ist ja auch, das sind ja eigentlich die ja eine Gesellschaft kreieren oder eine Vorstellung von der Gesellschaft. Also das ist ja eigentlich diese Bilder, die da entstehen, entstehen ja durch ein gewissermaßen durch ein demokratisches Prinzip. Das heißt, es werden Bilder eingespeist und dann gibt es Leute, die suchen sie und das Bild, was am meisten benutzt wird, ist auch am meisten vorne und das ist, was am ehesten in dem Kontext, in dem Stockfotos eben benutzt werden, am ehesten das, was den Vorstellungen der Leute entspricht, also was sie haben wollen. Also wie du sagst, mit Familie oder so, dass sie dann gewisse Vorstellungen da, die eine Gesellschaft hat und was sie als normal empfindet, reproduziert wird in der Stockfotografie. Und das ist ja etwas, was ja auch bei diesen KI-Bildern ist. Die sind ja nicht, die sind ja nicht unschuldig oder haben keinen Bias, sondern die Daten, die sie benutzen, die basieren ja auch auf gewissen gesellschaftlichen Vorstellungen. Und das ist auch etwas, wo die Stockfotografie parallel mit diesen KI-Bildern läuft.
Ja, bleiben wir nochmal so ein bisschen im Gesellschaftspolitischen. Du hast es vorhin schon so ein bisschen angedeutet und auch das Wort Neoliberalismus genannt. Was ist denn das Neoliberalistische an der Stockfotografie?
Beim Neoliberalismus gibt es dann ja auch diese Sache, dass man also auf diese Finanzialisierung eine große Rolle spielt. Also dass man nur noch mit Werten handelt. Also und da ist ja gerade dieser Aktienmarkt spielt eine große Rolle. Und auch Devisenhandel und so. Und das ist etwas, was im Neoliberalismus greift. Oder also wo man versucht, neuen Profit zu generieren. Und das funktioniert dann also auch über die Erschließung globaler Märkte oder dass dann auch diese Unternehmen global aufgestellt sind. Und was sie dann dafür benutzen, sind dann ja digitale Infrastrukturen. Und es gibt von Philipp Stab dieses Buch zum digitalen Kapitalismus, wo er eigentlich zeigt, ab den 70er Jahren wird sehr viel in diese digitalen Infrastrukturen investiert mit dem Versprechen, dass man dadurch die wirtschaftlichen Gewinn abwerfen kann. Und vor diesem Hintergrund, oder das sind dann ja auch diese Infrastrukturen, über die dann die Stockfotografie vertrieben wird. Und es ist so, dass diese ersten Stockfotografie-Unternehmen in den 70er Jahren, die sind ganz klar, gehen die auf den globalen Markt. Und sie suchen neue Verwertungsstrategien. Und dann ist es noch so, was man sich überlegen kann, das schreibe ich jetzt nicht in dem Buch so, aber es ist ja so, dass diese Bilder von der Stockfotografie, die sind ja eigentlich sind ja losgelöst von einer festen Referenz. Also man hat ja in der Fotografie, also das ist ja auch jetzt eine Theorie, die auch viel in Frage gestellt wurde, aber man geht ja eigentlich davon aus, das Bild hat einen festen Referenten eigentlich. Also dass ich das, was ich fotografiert habe, das ist die Spur von etwas, was wirklich gewesen ist. Und diese Stockfotos, die lösen diese Indexfunktion der Fotografie, lösen sie ja ab. Und das sind dann ja nur noch Werte, die zirkulieren. Und das läuft ja parallel zu diesem Devisenhandel, dass ich nur noch mit Werten handle. Und das ist ja auch etwas, was dann, wie mit Bildern gehandelt wird in der Stockfotografie, ist analog zu dem eigentlich, wie mit Werten dann gehandelt wird, also mit Devisen und mit Aktien und so weiter. Und was aber auch noch hinzukommt, ist ja, dass man über den Neoliberalismus diese Umstellung ist, das ist nicht mehr so, dass ich jetzt einen festen Arbeitsplatz habe und habe dann meinen 9-to-5-Job und dann gehe ich nach Hause und habe, sondern es ist ja so, dass es so dieses flexible Subjekt erwartet wird und dass man selbst proaktiv, fürchterliche Wort, anfängt. Und das ist auch etwas, was bei der Stockfotografie, wie sie funktioniert, es ist ja eigentlich, dass die FotografInnen aktiv werden und ihren Kram auf eine Plattform raufstellen und dadurch fängt dann ja eine Selbstausbeutung mehr oder weniger an, weil diese Sachen, und das ist ja etwas, was ja auch den Neoliberalismus macht, dass viele Kosten ausgelagert werden. Also das Unternehmen übernimmt sie nicht mehr, sondern man muss selbst aktiv werden. Und das ist ja auch bei der Stockfotografie ist es nicht mehr so, dass ich jetzt von einer Agentur bezahlt werde, sondern ich mache eigentlich alles selbst. Ich mache diese Fotos selbst, ich muss sie bearbeiten, ich lade sie hoch, ich mache die Verschlagwortung auch noch selbst. Und das ist ja auch etwas, was den Neoliberalismus und gerade den digitalen Kapitalismus ausmacht. Also das ist, wenn ich jetzt Uber habe, ich habe mein eigenes Auto und muss das eigentlich alles selbst machen und was mir zur Verfügung steht, ist die Plattform. Und das ist ja auch etwas, was in der Stockfotografie so ist. Ich muss diese Bilder selbst machen, die Kamera mir selbst kaufen, selbst bearbeiten und die Plattform verwertet das dann. Ich kriege dann ein bisschen Geld davon ab, aber eigentlich, wer den Gewinn davon zieht, sind ja die Plattformen. Und da sind Parallelen, oder wo ich denke, das, was die Stockfotografie ausmacht, ist das, was man als Spätkapitalismus oder eben als Neoliberalismus bezeichnet. Also es ist ja so, dass wir eigentlich das 20. Jahrhundert über darauf trainiert worden sind, dass diese Bilder, also Fotografien, die wir sehen, dass sie eine Wirklichkeit abbilden und ja auch über den Medienkonsum und so weiter. Also es ist ja eigentlich so, oder gerade durch ein, also es gilt ja so als der große, so diese Geburtsstunde ist ja so ein bisschen der Vietnamkrieg, wo ja ganz viele Medienschaffende hingeschickt worden und den dokumentiert haben. Und auch viele Demonstrationen oder die Kritik am Vietnamkrieg ja auch über Bilder vermittelt worden. Und darüber dann eine Bildgläubigkeit sich entwickelt hat. Und wir ja eigentlich, obwohl man das natürlich in jedem Seminar am Anfang merkt, ein Foto ist nicht echt oder also es ist inszeniert und so, aber wir ja trotzdem einen Glauben an Bilder haben oder an der Fotografie und erstmal davon ausgehen, das ist echt. Und das ist ja etwas, was die KI-Fotografie oder also die Bilder aus dem KI, was sie total verunsichert. Also man hat ja diese, also dass man das Gefühl hat, wir haben ja sowieso diese ganzen Geschichten mit Fake News und jetzt hat man auch noch Bilder, denen man nicht trauen kann. Und ich habe den Eindruck, dass es eher sich diese Bildgläubigkeit umstellen wird. Also wir hatten ja, also dadurch, dass ich auch über das 19. Jahrhundert gearbeitet habe, da hat man ja auch schon, dass viele Ereignisse einfach durch Gemälde visualisiert worden oder illustriert worden sind. Und da haben die Leute ja nicht gesagt, okay, das ist jetzt das wird jetzt hier echt dokumentiert, sondern es ist eine Veranschaulichung. Und ich glaube, dass wir da wieder zurückgehen oder dass das wieder zurückkehrt, dass die Bilder mehr eine illustrierende Funktion übernehmen werden in der Öffentlichkeit. Also dass so diese Bildgläubigkeit oder die Fotografiegläubigkeit, die wir das ganze 20. Jahrhundert über uns so antrainiert wurde, dass die nachlässt und Bilder eher was Illustratives haben. Und ich fand es ganz interessant, als dieses Kate Middleton-Bild, also ist ja lange von der Bildfläche verschwunden und dann hat sie dieses Bild als Lebenszeichen herausgegeben und da war ja sofort, haben alle gesagt, ja, das ist gefaked und das stimmt nicht und sie will was verbergen und so, wo man sieht, das zieht nicht mehr. Und ich mich frage, ob das auch eine Sache ist, die auch was mit diesem Einfluss der KI-Bilder etwas hat, dass man nicht mehr diese Bilder, die sie nicht mehr glaubt. Dieses Kate Middleton-Bild, ich habe es mir selbst angeschaut, ich habe das nicht gesehen, aber die hatten ja anscheinend recht gehabt. Aber ja, aber ich habe auf jeden Fall den Eindruck, um es nochmal zusammenzufassen, dass diese KI-Bilder mehr also dafür sorgen, dass die Bilder wieder eine stärker illustrierende Funktion haben und weniger eine Beglaubigungsfunktion, wie sie es im 20. Jahrhundert hatten. Und das ist ja etwas, also man kriegt dann ja erstmal einen Schreck und denkt, alles wird fluide und man kann nichts mehr vertrauen. Aber das ist ja etwas, was man ja im 19. Jahrhundert eigentlich ganz normal war.
Ja, interessanter Gedanke, ne? Gerade jetzt, wo wir immer über Fake News und so weiter sprechen und darüber sind die Bilder echt oder nicht und so weiter. Und da dreht sich ja auch die Dokumentarfotografie so ein bisschen im Kreis. Und die Diskussion ist ja auch so weit, dass wir sagen würden, wir müssen diese Bilder besonders kennzeichnen.
Genau, und das ist ja etwas, was, wo ich sagen würde, eigentlich ist es ja ganz gut, weil man ja dann nochmal über den medialen Status reflektiert oder gezwungen ist. Und das ist ja etwas, was ja eigentlich die postmodernen Theorien schon seit den 80er Jahren predigen, dass man eigentlich nicht das glauben soll, was man sieht oder dass es da, und dass man dadurch nochmal auch die Chance hat, den Status von Bildern zu reflektieren. Und es ist ja nicht so, also auch im also auch im 20. Jahrhundert gibt es ja etliche Geschichten mit gestellten Fotografien, die verwendet wurden. Und da kann man ja sagen, okay, man muss irgendwie andere Indizien oder so sich zusammensuchen. In der Gegenwart ist es immer so schwierig, weil dann driftet man schnell ab, die VerschwörungstheoretikerInnen und sonst was. Aber ich meine einfach, dass man dann größer auf den Kontext gucken muss und eben sich nicht nur die Überzeugungskraft eines Bildes, sondern anders gucken muss, wie man an eine Realität glaubt und das eben nicht mehr nur an den Bildern festmacht, so, oder an den Videos.
Ja, lieber Thomas, vielen Dank für das Gespräch und alles Gute.
Vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut, dabei zu sein.
Ja, mehr Informationen zu Thomas Nolte, Publikation mit dem Titel Stockfotografie, Pathos, Formeln des Spätkapitalismus unter wagenbach.de und konkret unter, ich lese das mal vor, https://www.wagenbach.de/bücher/titel/1411-stockfotografie.html. Aber das ist alles in den sogenannten Shownotes zum Anklicken aufbereitet. Genauso wie eine ausführlichere Publikationsliste. Also in die Shownotes reinschauen und anklicken. Ja, und wer auf die Frankfurter Buchmesse kommt oder kommen will, der ist herzlich eingeladen, uns zu besuchen an unserem Stand in Halle 3.1 J91 vom 16. bis zum 20. Oktober 2024. Also kommende Woche ab Mittwoch, dem 16.10., sind wir in Halle 3.1 am Stand J91 auf der Frankfurter Buchmesse persönlich zu treffen. Kommt vorbei und macht euch bemerkbar. In diesem Sinne, lasst ein kostenloses Abo da, tragt euch in den Newsletter ein und schreibt mir, wenn ihr wollt, eine Mail unter podcast@fotografieneudenken.de. Da kann ich nur noch sagen, bis zum nächsten Mal, gesund bleiben da draußen und ciao, ciao.
Fotografie Neu Denken, der Podcast.